Gottesdienst miteinander feiern, weil wir wissen, Jesus, unsere Hoffnung, lebt. Jesus ist nicht im Grab geblieben. Er hat den Tod überwunden. Er hat die Sünde überwunden. Er hat die Schmach überwunden. Und mit ihm dürfen auch wir Überwinder sein. Heute Morgen möchte ich beginnen mit einer Predigtreihe, das passt ganz gut, nämlich die sogenannten Ich-Bin-Worte Jesu. Jesus ist ja bei uns im Zentrum, das betonen wir immer wieder. Um ihn dreht sich alles, deswegen nennen wir uns ja auch nach seinem Namen Christen, Jesus Christus. Und deswegen sind wir Christen, weil wir eben auf Jesus vertrauen und auf ihn bezogen leben. Und da wollen wir mal schauen, jetzt die nächsten Wochen, es sind insgesamt 7 Ich-Bin-Worte. Es gibt noch ein 8, das steht allerdings nicht im Johannesevangelium, ist auch von Johannes. Ich nehme an, einige von uns werden wissen, was ich meine, nämlich tatsächlich eine Offenbarung, wo Jesus sagt, ich bin das A und das O. Das ist auch ein Ich-Bin-Wort. Aber ich meine die, die jetzt anfangen, 7 Stück. Und heute beginnt es mit der Auferstehung und dem Leben. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Damit legen wir los und schauen uns mal miteinander den Predigttext an. Natürlich immer auch entsprechend im Zusammenhang. Ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11, ab Vers 21. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, wird niemals sterben. Glaubst du das? Die Geschichte ist ja sehr dramatisch. Wenn wir das mal lesen im Johannesevangelium, Jesus war befreundet mit einer Gruppe von 3 Geschwistern, die hießen Maria, Martha und Lazarus. Und dann ging die Geschichte weiter, also Jesus war öfters mal mit ihnen zusammen, die wohnten in Bethanien. Das war in der Nähe von Jerusalem und plötzlich wird einer dieser 3 Geschwister krank. Und zwar sterbenskrank. Die wussten damals natürlich überhaupt nicht, was der hatte. Man hatte ja auch nicht diese medizinischen Möglichkeiten, die man heute hatte. Nicht, wir wissen bis heute nicht, was Lazarus hatte. Jedenfalls kam es dann tatsächlich so, Jesus hat davon mitbekommen, ist aber nicht sofort hingegangen. Also man hat ihm davon berichtet, du hör mal, der Lazarus, nicht, dem geht's überhaupt nicht gut. Der ist sterbenskrank, jetzt beeil dich mal, nicht? Gib mal Gas und so, damit du noch rechtzeitig kommst. Und das Interessante ist, Jesus bleibt komplett entspannt. Komplett. Da habe ich gedacht, okay, jetzt müssen wir mal Gas geben, nicht? Jetzt leihen wir uns mal ein Kamel oder so und reiten dann so schnell wie möglich dahin. Sondern da heißt es, er blieb einfach nochmal 2 Tage dort, wo er war. Fertig. Was jetzt? Und tatsächlich geschah es dann auch. Lazarus starb, ist einfach gestorben. Und damit setzt im Grunde genommen hier unser Predigttext an. Und das ist so dieser erste Punkt. Im tiefsten Schmerz auf Christus vertrauen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese beiden Schwestern, die übrig geblieben sind und auch die anderen, dass die in dem Moment komplett und total enttäuscht waren von Jesus. Aber sowas von enttäuscht. Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Wo um alles in dieser Welt warst du? Wo warst du, als wir dich wirklich gebraucht haben? Wo warst du in dieser tiefsten Not? Mich beeindruckt immer wieder, das ist ja schon so ein etwas älteres Gedicht, von der, wie heißt sie, Fishbone Parker oder so, mit den Fußspuren am Sand. Und dann heißt es, Herr, wo warst du? Also das geht in etwa so, ich hatte einen Traum und ich ging mit Jesus am Strand entlang. So, wie so ein Lebensweg oder so. Und dann sah ich nur eine Spur. Und dann war die Frage, Herr, wo warst du? In den tiefsten Tiefen meines Lebens. Da ist nur eine Spur am Strand. Wo warst du da? Und dann sagt Jesus eben in diesem Traum, mein liebes Kind, da habe ich dich getragen. Von Jesus enttäuscht. Ist heute Morgen vielleicht jemand hier im Livestream, wo auch immer sie oder du uns zuschaust, ist hier jemand, der vielleicht irgendwie das Gefühl hat, von Jesus enttäuscht zu sein? Weil er einen Weg geht oder einen Weg gegangen ist oder gehen musste, den er bis heute nicht versteht. Vielleicht war da auch etwas in der Vergangenheit und du verstehst es nicht. Warum hat Jesus das zugelassen? Jesus, wo warst du denn da? Wo warst du, als ich dich so dringend gebraucht habe? Bist du von Jesus enttäuscht? Es gibt Menschen, die von Jesus enttäuscht sind, die das Gefühl haben, ich bin von Jesus enttäuscht. Jesus, wo warst du? Jesus, wo bist du? Und genauso hier auch bei Martha, genau das Gleiche. Und die waren ja eng zusammen. Jesus hat sich öfters mit ihnen getroffen. Die mochten sich. Und man könnte heute sagen, das waren Freunde sozusagen von Jesus, jetzt mal ganz abgesehen von den Jüngern, aber sagen wir jetzt außerhalb des Jüngerkreises. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Wäre nicht gestorben. Aber du warst nicht hier. Aber dann trotzdem diese Hoffnung, und das finde ich wirklich sehr beeindruckend, muss ich sagen, auch an diesem Geschehen hier, dieses Dennoch kennen wir auch aus dem Alten Testament. Denken wir an Psalm 73. Dennoch halte ich mich fest bei dir. Dennoch bleibe ich bei dir. Dennoch vertraue ich dir. Dieses Dennoch des Glaubens. Gar doch, wenn ich Dinge nicht verstehe. Und da sagt Martha hier, aber auch jetzt weiß ich. Sie hat es nicht verstanden. Er sagt, auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Sie hat praktisch in dieser Tiefe, in dieser Verzweiflung, in dieser Enttäuschung trotzdem gewusst, Jesus kann alles. Jesus ist der Herr. Jesus entgleitet nichts. Sie hält an Jesus fest. Sie bleibt bei Jesus. Aber auch jetzt dieses dennoch bleibe ich stets bei dir. Wie auch immer die Lebensführungen sind, was auch immer du erlebst in diesem Leben, dieses dennoch, halte an diesem dennoch fest. Jesus entgleitet nichts. Auch wenn du enttäuscht bist, wenn du dir die Dinge ganz anders vorgestellt hast, wenn du vielleicht durch einen Zerbruch gehst, das ist niemals das letzte Wort. Darüber steht immer dieses Dennoch. Warum? Weil Jesus größer ist. Jesus ist größer als unsere Enttäuschung. Jesus ist größer als das, was uns in die tiefsten Tiefen unseres Daseins hinunterziehen kann. Dennoch, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Ich weiß, auch wenn ich es jetzt nicht verstehe, ich weiß, dass du der Herr bist. Ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Ich weiß, dass du es am Ende gut rausführen wirst. Ich weiß es. Warum weiß ich es? Weil du Jesus bist. Ganz einfach. Der Tod hat niemals das letzte Wort. Nicht nur der Tod nicht. Eingerissene Mauern haben nie das letzte Wort. Zerbruch, Verzweiflung hat nie das letzte Wort. Jesus sieht weiter. Jesus sieht sozusagen über die Mauer. Jesus sieht durch den Nebel, den wir vielleicht jetzt vor unseren Augen haben. Der Nebel, der uns den Blick versperrt, Jesus sieht durch den Nebel durch und weit hindurch und sieht die Sonne hinter dem Nebel. Die Dunkelheit ist niemals das letzte Wort, nie. Und dann sagt er zu ihr, das ist natürlich, dein Bruder wird auferstehen. Dein Bruder wird auferstehen. Die haben ja zunächst mal gedacht, ha, der schläft. Weil Jesus hat ja auch gesagt, hör mal, Lazarus schläft. Wobei natürlich dieses Schlafen, das kennen wir ja auch, wer sagt entschlafen, nicht? Das ist praktisch ein anderer Begriff für gestorben sein. Entschlafen. Und dahinter ist natürlich die Idee, dass praktisch die Toten, noch vom Alten Testament, werden wir gleich noch darauf kommen, auferstehen werden. Das ist jetzt praktisch wie so eine Art Schlaf, ist natürlich kein Schlaf, aber praktisch wie so eine Art Schlaf, nicht? Er legte sich zu seinen Vätern nieder und so. Dahinter ist natürlich die Idee, dass die Toten nicht im Totenreich bleiben, aber dazu später mehr. Dein Bruder wird auferstehen. So, das ist jetzt schon mal so ein Hoffnungsschimmer. Jawohl, Jesus, richtig. Wunderbar. Du bist tatsächlich im Regiment und das ist jetzt hier mal diese Zusage. Nicht? Er ist gestorben, Lazarus ist gestorben, aber das ist nicht das letzte Wort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Und das ist jetzt natürlich mal sehr, sehr interessant. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Das ist ja mal interessant, woher weiß die das? Woher? Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich glaube, dass beide Möglichkeiten richtig sind an dieser Stelle. Die eine Möglichkeit, warum Martha das weiß, ist, weil Jesus vorher mit ihnen darüber gesprochen hat. Das ist mal das eine. Und das sehen wir auch im Johannesevangelium, zum Beispiel in Kapitel 5. Da ist auch schon die Rede von der Auferstehung der Toten und so. Und all diese Dinge, nicht? Die einen werden auferstehen zum Leben, die anderen zum Gericht und so. Also Johannes 5, da haben wir das schon. Gut, das ist das eine. Aber es gibt noch etwas anderes. Und das halte ich für sehr wahrscheinlich, neben dem, dass Jesus auch mit ihnen darüber gesprochen hat. Nein, dass die Toten auferstehen werden, ist zutiefst begründet in den Prophezeiungen des Alten Testaments. Auch hier wieder diese Verbindung, verstehen wir, zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Wir können das Neue nicht ohne das Alte und das Alte nicht ohne das Neue verstehen. Ganz tief verwurzelt. Damals im Judentum, selbstverständlich, im Volk Israel, da war die Verheißung da. Gut, Bibelkenner werden jetzt sagen, okay, da gab es aber unterschiedliche Richtungen, das stimmt. Da gab es nämlich die Pharisäer, also die kennt man ja nicht, weil die Jesus angegangen sind, aber nicht alle. Ja, man muss aufpassen, die Pharisäer waren nicht alle irgendwie nur komisch und irgendwie gegen Jesus. Aber es gab natürlich sehr viele, die das waren. Aber das Besondere bei den Pharisäern war, die glaubten an die Auferstehung. Das ist dann hinterher bei Paulus auch. Die Pharisäer glaubten selbstverständlich an die Auferstehung. Warum, werden wir gleich noch sehen. Dann gab es eine andere Richtung unter den Schriftgelehrten, das waren die Sadduzäer. Die Sadduzäer. Das Besondere bei den Sadduzäern war, also das waren auch ganz wichtig und Schriftgelehrte und so, nur halt eben eine etwas andere Richtung, die glaubten nicht an die Auferstehung. Wie jetzt? Wieso glauben unter den rabbinischen Gelehrten die einen an die Auferstehung und die anderen nicht? Ist übrigens bis heute im Judentum so, tatsächlich. Das hat natürlich Gründe. Ein ganz wesentlicher Grund war, dass die Sadduzäer nur die Tora, also die fünf Bücher Mose, sozusagen für maßgeblich gehalten hatten. Also die Propheten waren auch wichtig und so und die Psalmen und alles das, was wir da haben. Und die Pharisäer haben die ganze Schrift als wesentlich und bedeutsam und maßgeblich erachtet, auch in Lehrfragen. Also, die Pharisäer glaubten an die Auferstehung, die Sadduzäer nicht. So, das ist natürlich die Frage, warum glaubten die Pharisäer an die Auferstehung so? Und jetzt sind wir wieder bei unseren wundervollen Verheißungen. Die Auferstehung im Alten Testament heißt es nämlich in Hosea 2. Hosea, er macht uns lebendig nach 2 Tagen, er wird uns am 3. Tage aufrichten. Da klingelt doch sofort was. Am dritten Tage auferstanden. Er wird uns am 3. Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Weitere Verheißung aus Jesaja 26. Jesaja 26, Vers 19, da heißt es, aber deine Toten werden leben. Deine Leichname werden auferstehen. Wacht auf und rühmt, die ihr liegt unter der Erde. Denn ein Tau der Lichter ist dein Tau, und die Erde wird die Toten herausgeben. Was haben wir da gerade gelesen? Eine Prophezeiung im Alten Testament. Das heißt, schon im Volk Israel des Alten Bundes haben sie diese Verheißung von der Auferstehung der Toten gekannt und geglaubt. Nur aus irgendwelchen Gründen die Sadduzäer nicht. Aber das ist ein anderes Thema, nicht? Da kann man dann auch mal vielleicht mal einen Bibelpunkt drüber machen, was da so im Detail die Hintergründe sind. Aber entscheidend ist, dass wir bereits im Alten Testament die Botschaft von der Auferstehung der Toten haben. Definitiv. Interessant finde ich eine rabbinische Weisheit, die hat mich doch sehr beeindruckt, muss ich sagen. Die ist schon etwas neuer. Eine rabbinische Weisheit, die sagt, das Tor zur Ewigkeit ist nicht der Tod. Wir reden ja sehr oft, und ich weiß, ich habe es sicherlich auch schon gesagt und so, nicht? Wir gehen sozusagen durch den Tod, also der Tod ist gewissermaßen das Tor, und dann gehen wir in die Ewigkeit. Die rabbinische Weisheit lautet, das Tor zur Ewigkeit ist nicht der Tod, sondern das Leben. Hier und jetzt im Bund mit Gott. Das finde ich großartig, denn das stimmt. Das Tor zur Ewigkeit ist nicht der Tod. Der Tod ist überwunden, der Tod ist besiegt. Jesus hat unseren Tod am Kreuz von Golgatha getragen. Natürlich, irdisch werden wir sterben, das ist klar. Die Vollendung, die Auferstehung der Toten, also dass praktisch alle, die zu Jesus Christus gehören, auferstehen werden, das kommt noch. Haben wir eben auch so sehr schön in den Liedern gesungen, nicht? Wenn er wiederkommt, was für ein herrlicher Tag. Und da sagt uns die Bibel, dass die Toten auferstehen werden. Und dann werden wir einen Körper haben, Paulus, 1. Korinther 15, der nicht mehr sterben wird. Auferstehung der Toten. Aber der Weg dahin ist nicht der Tod, sondern der Weg dahin, das Tor dahin, ist das Leben. Und dieses Leben ist Jesus, denn er ist die Auferstehung und das Leben. Jesus ist nicht die Auferstehung und der Tod, sondern Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und deswegen ist das Tor zur Ewigkeit niemals der Tod, sondern immer das Leben. So sagt Jesus es dann auch. Und da sagte er zu ihr, also zu Martha, die ja immer noch verzweifelt war, und so, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus ist geradezu in Person, sagt er hier. Was ist das für eine geheimnisvolle, geistliche, tiefgründige Aussage? Wer mich sieht, sieht sozusagen die Auferstehung und das Leben. In Person. Durch ihn kommt die Auferstehung, durch ihn kommt die Überwindung. Da steckt alles in diesem Ich bin drin. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Interessant, dieses Ich bin. Hier haben wir natürlich auch Wurzeln, ganz klar im Hebräischen. Das geht zurück tatsächlich bis zur Gottesoffenbarung am Sinai. Manche erinnern sich vielleicht, manche vielleicht auch vom Kindergottesdienst oder von früher Religionsunterricht, Mose, brennender Dornbusch, brennt einfach der Dornbusch. Nur das Ding ist, der verbrennt nicht, der brennt einfach, aber verbrennt nicht. Und da begegnet Gott dem Mose in diesem brennenden Dornbusch. Und er fragt Mose, also er gibt ihm dann das Gebot und so, die Tafel mit den 10 Geboten und all diese Dinge. So, und dann sagt Mose, wenn ich jetzt hier komme, dann glauben die mir nicht. Was soll ich denn sagen, wer mich gesandt hat? Und da sagt Gott etwas sehr Interessantes, etwas sehr Bedeutsames, was sein Wesen betrifft. Und das ist gar nicht so leicht zu übersetzen, deswegen in manchen Bibelübersetzungen heißt es dann unterschiedlich, ich bin der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Das kann man aber genauso gut übersetzen wie ich bin der ich war oder ich werde sein der ich bin oder der ich war. Verstehen wir, da sind alle Zeitformen, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft mit drin, in einem Wort. Ich weiß gar nicht, ob es eine Sprache gibt, die das in einem Wort so gut ausdrücken kann wie das Hebräische. Das Yieh. Hochinteressant, hochinteressant. Und dann entsprechend mit den verschiedenen Zeiten, aber ich möchte euch jetzt nicht langweilen mit hebräischer Grammatik. Aber interessant ist es trotzdem. Interessant ist es trotzdem. Also, weil das ist ja nicht nur einfach so, weil es mal einfach nur interessant sein soll, sondern es ist interessant, einmal natürlich, weil es interessant ist, aber B, und das ist das viel Wichtigere, weil Gott sich hier zu erkennen gibt, als der, der er ist. Und das heißt, ich bin immer für euch da. Ich bin immer bei euch. Ich war immer bei euch. Ich werde immer bei euch sein. Und das ist wichtig. Ich bin bei dir, auch jetzt. Ich bin bei dir. Und dieses Wort gilt auch für dich. Und wenn Jesus hier eröffnet, dann wussten die Schriftgelehrten ganz genau, was Jesus hier sagt. Ich bin. Da ist er wieder. Der Ich Bin. Da ist er. Jesus. Was? Gottes Sohn. Natürlich. Gott offenbart sich. Ich bin. Yieh. Hammer. Hochinteressant. Jetzt ohne hebräische Grammatik. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist wichtig. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist natürlich eine Verheißung in die Zukunft hinein. So, und als Zeichen, dass Jesus wirklich diese Macht hat, dass Jesus wirklich der ist, als Beispiel, als ein anderer Pharisäer, nämlich Nikodemus, auch im Johannesevangelium, ein paar Kapitel davor, als Nikodemus zu Jesus kommt, ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer, kommt zu Jesus in der Nacht. Viele Augen, nicht gut, gehe ich mal lieber in der Nacht. So, also kommt zu Jesus. Und dann sagt er, du, hör mal, wir wissen. Interessant, wir, die Pharisäer. Waren das alle Pharisäer? Wahrscheinlich eine kleine Gruppe innerhalb der Pharisäer. Nicht? Wieder ein bisschen Grammatik, es gibt ja ein inkludierendes und ein exkludierendes Wir. Volle Verwirrung. Das sozusagen das inkludierende Wir, wenn wir alle sozusagen jetzt diese Auffassung haben. Aber das exkludierende Wir werden, wenn zum Beispiel die vordere Reihe, nicht, dann wären wir zwar auch ein Teil von diesem Wir, wären aber nur wir. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder so. Ne? So, und wir sagen jetzt, guck mal hier mit Jesus, nicht? Da sind die anderen, also, da wissen wir nicht, wie die denken, aber wir, so mit Jesus, nicht? Also der Jesus muss was Besonderes sein. Ja? Also ich glaube eher, dass es so ist, dieses sozusagen, dieses exkludierende Wir. Wieder ein grammatischer, grammatikalischer, egal. Verstehen wir? Und jetzt kommt dieser Pharisäer Nikodemus zu Jesus und sagt, wir wissen, ja, woher wissen die denn das? Wieso sagt Nikodemus zu Jesus, wir wissen, dass du jemand bist, der von Gott gesandt ist. Wieso? Und dann sagt er, niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm. Also die haben hier erkannt. Und dann kommt diese ganze Geschichte mit der Wiedergeburt. Es kann niemand ins Himmelreich kommen, es sei denn, dass er von neuem geboren wird aus Wasser und Geist. Und diese Geschichte nicht. Und das endet ja dann damit, dass Jesus dann schlussendlich sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir haben gesehen, was Jesus kann, was Jesus tut, was er macht, das kann kein normaler Mensch sein. Entweder ist ein gigantischer Prophet oder ist tatsächlich Gottes Sohn. Eine andere Möglichkeit haben die gar nicht in Betracht gezogen. Und dann hat Jesus sich entsprechend offenbart. Was Jesus kann, das kann nur Jesus. Aber was Jesus kann, kann er auch. Und das ist die Verheißung. Das heißt, jeder, das sagt Jesus hier, der an Jesus Christus glaubt, der in diesem Leben auf Jesus Christus vertraut, darf wissen, dass der Tod nicht das letzte Wort ist. Ja, wir leben noch nicht in der Vollendung. Wir leben noch nicht im Paradies. Wir leben noch auf dieser Erde und in der Vergänglichkeit dieser irdischen Natur. Unser Körper wird sterben, das wissen wir. Auch wenn man an Jesus glaubt. Zu sagen, das ist ja aberwitzig, das hört man immer wieder, ich weiß gar nicht, diese komische Lehre ist nicht tot zu kriegen. Du musst nur richtig an Jesus glauben, du musst nur eng mit ihm verbunden sein, musst lang genug beten und so, und wenn du richtig glaubst, dann wirst du auch nicht mehr krank. Aber auf jeden Fall wirst du von deinen Krankheiten geheilt. So mit dem Umkehrschluss, wenn du nicht geheilt wirst, dann stimmt irgendwie was mit deinem Glauben nicht. Was für ein absurder Unsinn! Das hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, dass wir noch nicht im Paradies sind. Wir leben noch in dieser vergänglichen irdischen Natur, in dieser vergänglichen irdischen Adamsnatur sozusagen. Vergänglicher Körper, vergängliche Biologie. Aber auch das ist nicht das letzte Wort. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass der Tag der Auferstehung kommen wird. Das ist 1. Korinther 15. Großartig. Die Toten werden auferstehen. Und zwar vom einen Augenblick zum anderen, heißt es beim Schall der Posaune, wenn Jesus wiederkommt, dann praktisch in einem Nu, in einem Augenblick, heißt es hier, zack, dann sind die praktisch, die zu diesem Zeitpunkt noch leben, in diesem irdischen Körper, bei denen wird es dann sein, dass die verwandelt werden, das heißt, unser Körper wird unsterblich, und die, die bereits gestorben sind, die werden auferstehen von den Toten. Das ist die Verheißung. Das ist die Verheißung. Für die, die an Jesus Christus glauben, die mit Jesus Christus leben, die verbunden sind mit Jesus, die, wie die Bibel es sagt, wiedergeboren sind aus Wasser und Geist. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das ewige Leben. Und, sagt er dann, wer lebt, ist praktisch eine Doppelung, ist auch übrigens so eine hebräische Sprachgestalt. Und wer an mich glaubt, Parallelismus Membrorum nennt man das, aber das soll jetzt, ist egal. Wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. So, und jetzt die entscheidende Frage. Grammatikalik hin oder her, egal. Die entscheidende Frage ist, glaubst du das? Glaubst du das? Wenn das wahr ist, dann gibt es nichts Größeres. Wenn das stimmt, gibt es nichts Wichtigeres. Denn wir alle haben die uns bestimmte Zeit auf Erden. Ist das alles? Soll das etwa alles sein? Wenn ich manchmal so Historienfilme gucke, so aus dem, keine Ahnung, aus dem Zweiten Weltkrieg oder so, da, wo es eben schon bewegte Bilder gibt oder gab, nicht? Und dann sieht man diese Menschen und dann laufen sie da auf der Straße und so, und dann, keiner von denen ist mehr da, sind alle weg. Die haben alle so ihr Ding gemacht, ne, haben so, dann haben sie so ihr Auto gefahren, ne, so einen alten Opel Kadett oder so. Die gibt es auch nicht mehr. Doch, manchmal sieht man sie noch herumfahren mit so einem H-Kennzeichen. Ne? Ist dann H, so historisch oder so. Ne? Oldtimer, ne? 50, 60 Jahre alt. Ja, so kann man schon. Ne? Was ist das? Nur in diesem Leben? Was ist das denn? Soll das etwa alles sein? Nein, ist es nicht. Und das ist die Verheißung. Wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Jetzt könnte man ja sagen, Moment mal, wir sterben doch, ja, biologisch schon, aber für uns geht es dann weiter. Es geht einfach weiter. Wenn wir sterben, dann gehen wir sofort ins Reich Gottes, in Gottes Hand. Die Auferstehung ist noch nicht da, ist so eine Art Zwischenzustand irgendwie, gibt es auch theologische Überlegungen, wie das aussieht, ist am Ende des Tages aber egal. Wichtig ist, dass wir bei Jesus sind. Paulus sagt mal, ich habe Lust abzuscheiden. Sagt er, ich habe Lust abzuscheiden. Paulus war nicht lebensmüde, überhaupt nicht. Jetzt hat er aber die Wahnsinnsdepression gehabt oder so, kann man nicht sagen. Nein, er wusste darum, wenn ich gehe, dann gehe ich direkt in die Arme Jesu. Direkt. Ich habe Lust abzuscheiden und daheim zu sein bei dem Herrn. Diese Hoffnung, dieses Wissen hat sie alle durchgetragen. Durch die Jahrhunderte hindurch, durch Verfolgungen, durch Marter im Römischen Reich, in die Arena hinein. Dieses Wissen, wenn ich dann gehe, wenn ich diesen Weg jetzt durchgegangen bin, selbst im Martyrium, dann gehe ich direkt in Gottes Arme. Dann gehe ich direkt in die Arme Jesu. Direkt in die Arme Jesu. Nicht irgendwohin. In die Arme Jesu. Wenn du gehst, dann gehst du in die Arme Jesu. Voraussetzung ist, dass dein Leben Jesus gehört. Das ist die Voraussetzung natürlich. Das ewige Leben. Zerbruch hat niemals das letzte Wort. Auferstehung bedeutet immer ein neuer Anfang. Auferstehung steht immer auch für den Neubeginn. Das Alte lassen wir zurück. Wir haben letzte Woche Taufe gefeiert. Da kommt das auch sehr schön zum Ausdruck. Was es heißt, in der Auferstehung und aus der Auferstehungskraft zu leben, dass Jesus uns jetzt schon ein neues Leben geschenkt hat. Und schon jetzt leben wir aus dieser Hoffnung, aus diesem Wissen, aus diesem Vertrauen, aus diesem Glauben, dass Jesus auferstanden ist und ich mit ihm jetzt schon in diesem neuen Leben lebe. Deswegen, das Tor zur Ewigkeit ist nicht der Tod. Das Tor zur Ewigkeit ist das Leben. Verzweiflung, wo nur diese eine Fußspur am Strand ist, wo du vielleicht von Jesus enttäuscht bist oder im Leben enttäuscht, wo du vielleicht in deiner Seele noch Dinge herumträgst, die du überhaupt nicht einordnen kannst, kannst du im Vertrauen auf Jesus zurücklassen. Ein neuer Anfang. Bereits im Alten Testament, mit dem Jubeljahr, alle 50 Jahre, immer wieder das Gnadenjahr, wie man es auch nennt, immer wieder ein neuer Anfang. Zerbruch, Tod, Leiden, Verzweiflung, Enttäuschung ist niemals das letzte Wort. Es gibt einen Neuanfang. Diesen Neuanfang, den gibt es, wenn ich mich aber stelle, wenn ich mich ehrlich mache vor Gott, wenn ich mein Leben in seine Hand lege und wenn ich mich ehrlich mache auch in diesem Leben und dann sozusagen mit den Scherben meines Lebens zu ihm komme und er es dann wieder heil macht. Es gibt so eine Kunst, weiß ich, ob das in Japan oder China ist, jedenfalls in Asien, wenn da irgendwie eine wertvolle Vase runtergefallen ist, dann hat man die Scherben nicht einfach weggeschmissen, sondern dann hat man die sozusagen mit Gold wieder verbunden. Das finde ich ein sehr schönes Bild. Jesus kann deine Scherben mit Gold wieder verbinden. Oder noch besser, mit seinem Blut, was noch viel wertvoller ist als Gold. Ja, das war die Botschaft an diesem Auferstehungssonntag. Wer diese Botschaft vielleicht zum ersten Mal gehört hat, das ist die Botschaft des Neuen Testamentes. Das ist die Botschaft des Christentums. Nächstenliebe und alles auch, gar keine Frage. Nicht? Und dass Gott unser Leben verändert, das ist alles überhaupt gar keine Frage. Aber die zentrale Botschaft ist die, dass es in Jesus einen neuen Anfang gibt. Und ich lade herzlich ein, diejenigen, die diesen Schritt vielleicht noch nicht gemacht haben, vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, ja, wie kann ich denn da hinkommen? Oder ich möchte einen neuen Anfang machen. Ich möchte alles nochmal auf Reset. Scheitern ist nicht das letzte Wort. Es gibt diesen Neuanfang. Aber wie komme ich dahin? Indem du einfach sagst, Jesus, hier bin ich. Hier ist mein Leben. Ich möchte fortan dir vertrauen. Das kann man einfach sagen, so im Gebet. Da muss man keine tollen, frommen Worte machen. Einfach sagen, wenn das stimmt, dann möchte auch ich dazugehören. Dann möchte ich in diesem Leben dir vertrauen. Und das kann man machen. Diesen Schritt kann man gehen. Das einfach sagen. Wir werden nach dem Gottesdienst wieder die Möglichkeit haben zum Gebet unterm Kreuz. Das ist eine großartige Möglichkeit, so etwas dann vielleicht auch festzumachen oder im Gebet oder nochmal neu festzumachen, wie auch immer. Jesus Christus wartet auf dich. Es ist nicht nur irgendeine abgefahrene, fromme Spinneridee. Nein, Jesus Christus lebt und hat ein Interesse an dir. Und er möchte nicht, dass du ohne ihn in die Ewigkeit gehst, sondern dass auch du weißt, wenn ich gehe, dann gehe ich in die Arme Jesu. Das ist die Botschaft. Und da ist Hoffnung ohne Ende drin. Ein neuer Anfang. Ein neuer Anfang. Amen.